Techs in Tacheles, der Podcast für Unternehmer mit dem Mindset von heute. Alle sprechen davon, dass du vom Selbstständigen zum Unternehmer wachsen musst. Aber bist du wirklich bereit zu leiden, um zu ernten? Wir sind Andi und Bernie, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Unternehmensberater und allem voran Selbstunternehmer. Und wir zeigen dir Wege auf, um dein Business kaufmännisch planvoll auf Erfolgsspur zu bringen. Aus der Sicht und mit der Erfahrung von zwei Kanzleiinhabern, die diese Transformation im eigenen Unternehmen selbst gemeistert haben und viele Mandanten bei diesem Weg begleiten, währenddessen wir die Steuern machen. Lass dich inspirieren, wie das Notwendige mit dem Gewinnbringenden vernetzt werden kann. Aus einer Hand. Viel Spaß bei der heutigen Folge von Techs in Tacheles.
Ja, herzlich willkommen zurück bei Techs in Tacheles. Wir sind auf die letzten Folgen schon mehrfach angesprochen worden und da wurde mal gesagt, hör mal, ihr habt da mal mit Steuertricks und so angefangen und ihr habt doch irgendwie, ich glaube, der Andi war es, der sagte doch, ihr müsst die auch mal zu Ende erzählen. Und da haben wir gedacht, ja, das könnten wir doch auch mal als Aufhänger dafür nehmen, dass wir die in diesem Internet kursierenden Steuertipps mal, wie sagt man so schön, zu Ende erzählt. Also nicht dann aufhören, wenn jeder vordergründig denkt, boah, super Tipp, warum hat man das mit Steuerberater nicht gesagt, sondern da gehen wir jetzt mal drauf ein und erzählen mal bis zum Ende, was das heißt, wie gut ist dieser Steuertipp tatsächlich fürs eigene Portemonnaie. Und ja, wir haben uns vier Dinge rausgesucht. Der Rattenfänger von Hameln-Trick, die Rolex von der Steuer, die passend zum heutigen Setting hier, die Villa auf Mallorca. Dann haben wir gedacht, wir nutzen mal, was war das, der Investitionsabzugsbetrag, der vielleicht auch von vielen kleinen Unternehmern gerne mal vorgeschlagen oder genutzt wird. Und das letzte war der... Hilf mir gerade, Andi, was hatten wir als viertes gehabt?
Also die Fehler in der Ärzteberatung.
Ah ja, genau, die Fehler, genau. Ärzte und deren Leichtgläubigkeit. Und dann würde ich sagen, fangen wir mit dem ersten an.
Eigentlich soll man ja immer aufhören, wenn es am schönsten ist. Aber so ein Steuertipp, wenn man den aufhört, da wo es am schönsten ist, dann ist es halt eben nicht zu Ende erzählt.
Dann fällt es in sich zusammen.
Dann, ist das, dann triggert das zwar so, wie es nichts Zweites gibt anscheinend, aber dann ist das auch nur die halbe Wahrheit. Und vielleicht mal vorweggestellt, also sich mal grundsätzlich mit so Tipps zu beschäftigen oder grundsätzlich mal unter die Lupe zu nehmen, ob man da irgendwie was besser designen kann, das ist gut. Also insofern ist diese Entwicklung, dass Steuercoaching nach Steuercoaching draußen angeboten wird von Nicht-Steuerberatern auch in vieler Form, da kann man sich jetzt drüber ärgern aus unserer Sicht. So nach dem Motto, wieso erzählt da einer was und hat da gar keine Ahnung? Und wieso rennen da auch noch so viele hin? Ja, weil die einfach unfassbar gutes Marketing machen.
Ja, und die lernen, wie soll ich sagen, die lernen auch aus den Fehlern der Branche.
Genau, die es ja gibt, also keine Frage. Das ist ja auch, also Berater in unserem Beruf wird ja auch von vielen mal überlesen. Ne? Und das wird nicht so umgesetzt, dass man da auch mal berät. Und ich bin da so, ne, aus dem Rheinland kommt, würde man sagen, so Kölsch, halb und halb. Das ist mit Vorsicht zu genießen, aber das ist jetzt kein Appell dazu, sich mit diesen ganzen Sachen nicht mehr zu beschäftigen, aber kritisch. Ja. Also, dass man da von vornherein sagt, das klingt super gut, jetzt müssen wir mal gucken, ob es da nicht vielleicht irgendwie so einen Pferdefuß gibt oder... wie wir es gerade gesagt haben, lass es uns mal zu Ende erzählen. Ja. Und dann kann man bewerten, ist was für mich oder ist nicht. Womit fangen wir an?
Ja, lass uns die Rolex nehmen. Die Rolex ist ja so das Statussymbol des männlichen Mit-40er.
Das guckst du mich so an.
Ich weiß es nicht. Und ich finde, das ist ja immer was, das, du sagst ja immer triggern, aber das, da lässt man einen sofort aufhorchen und denkt, boah, wenn ich die Rolex, das, was ich mir immer schon mal als Statussymbol gönnen wollte, das kann ich sogar von der Steuer absetzen. Ja, das zieht ja immer sehr stark.
Das ist natürlich auch absolute Champions League, ne? Steuern sparen in Kombination mit Rolex tragen. Hm. Also das kann man sich besser nicht ausdenken. Aber wie funktioniert der Move denn grundsätzlich mal?
Ja, grundsätzlich ist die Vorstellung, also wir sind beispielsweise Gesellschafter, Geschäftsführer einer Kapitalgesellschaft und dann dementsprechend ja Angestellter dieser Kapitalgesellschaft. Und es besteht natürlich die Möglichkeit zwischen Gesellschaft bzw. Geschäftsführer und Gesellschaft ein Anstellungsverhältnis zu begründen, wo für die Leistung des Geschäftsführers dann ein monatliches Gehalt gezahlt wird. Und was man natürlich auch machen kann, bei jedem Arbeitnehmer auch, dem kann man natürlich nicht nur Gehalt oder eine Vergütung in Geldeswert zukommen lassen, sondern beispielsweise auch einen Sachbezug.
Hatten wir auch ja in einem der letzten Podcasts, also intelligente Lohngestaltung gibt es durchaus, ne? Überhaupt keine Frage. Da gibt es richtig gute Sachen.
Genau. Und in diesem Falle ist der Beratungsansatz, der auch vom Grundsatz her clever ist, beispielsweise eine Geldkarte, Spendit ist beispielsweise so ein Anbieter, der das macht, oder Eden Red, glaube ich, auch, also eine Geldkarte mit einem Geldbetrag aufzuladen. Und dieses Aufladen führt dann dazu, dass es zu einer Sachbezugsbesteuerung beim Mitarbeiter, beim Geschäftsführer kommen kann. Oder man kann halt diesen Sachbezug auch pauschal besteuern, ne, mit 30%. Das würde also bedeuten, nehmen wir mal an, die Rolex kostet 10.000 Euro. Ich lade vielleicht nicht im Einmalbetrag, sondern übers Jahr gesehen oder auch über 2 Jahre diese Geldkarte auf, mit beispielsweise dann irgendwann 10.000 Euro. Und versteuere als Gesellschaft diese 10.000 Euro pauschal mit 30%.
Und das, kurzer Einhaker, das wird schon immer in diesem Tipp nicht erzählt. Ne? Der wird ja so stehen gelassen, 10.000 Euro Rolex von der Steuer absetzen, Punkt. So, dann ist das vorbei. Trigger, Trigger. Aber dann geht die Story ja eigentlich erst los. Ne? Also was dann nämlich genau nicht gesagt wird, ist das, was du gerade sagst, dass diese 10.000 Euro dieser Pauschalsteuer von 30% plus Soli, wenn man es ja ganz genau nennt, noch unterliegt. Und das sind halt auch 3.000 Euro auf die 10.000 gerechnet, plus dann 165 Euro Soli, wenn ich es gerade richtig überschlage. Also ja, das ist günstiger, als das jetzt aus dem Privatsäckel zu bezahlen. Aber zu Ende erzählt kostet das eben auch nochmal, im Gegensatz zu dem Case, wenn ich das nicht so gemacht hätte, 3.165 Euro pauschale Lohnsteuer, die durch diesen Move, hätte ich jetzt fast gesagt, anfallen. Und das ist ein super Beispiel dafür, das wird nicht erzählt in den Tipps. Ne? Mhm. Und das steht einfach besser da, wenn ich sage, kannst du Rolex von der Steuer absetzen.
Also ohne da jetzt, ich glaube, dann auch zu sehr ins Detail zu gehen, aber das würde ja jetzt unterm Strich heißen, die Gesellschaft und der Gesellschafter zahlen insgesamt, wenn man quasi unterm Strich rechnet, glaube ich, was haben wir mal gesagt, mit Steuerabzug und sowas, irgendwie 9.100 oder 200 Euro, irgendwie sowas, letztendlich für einen Wert zu generieren von 10.000. Das heißt also, wenn man es unterm Strich betrachtet, nutzt dieser Tipp bei 10.000 Euro knapp 800.
Genau.
Jetzt kommt auch wieder das Aber.
Genau, Aber. Oder vielleicht vor dem ganz großen Aber, was dann noch hinten dran kommt, suggeriert wird ja, 10.000 Euro Rolex von der Steuer absetzen, das suggeriert ja irgendwie 5.000 Euro sparen, weil man hat so seine Spitzensteuer, Hälfte ist immer ans Finanzamt weg, das suggeriert. Also 5.000 Euro wird suggeriert, zu Ende erzählt sind es, je nach Gewerbesteuerhebesatz, sagen wir mal 800 Euro,
wenn
der Move klappt.
Genau, das Aber jetzt.
Jetzt kommt aber ein großes Aber. Machst du den Buhmann oder ich?
Nee, mach du.
Genau, das ist, ne, wenn man muss ja beim, also dein Case, ich bin Gesellschafter, Geschäftsführer einer, sagen wir mal, Ein-Mann-GmbH. Habe ich das ja selber in der Hand, mir so eine Karte mit 10.000 aufzuladen und mir davon dann eine Rolex zu kaufen. Da gibt es aber noch so ein paar Regeln nebenbei. Fremdüblichkeit und so. Grundsätzliche Angemessenheit. Also das ist so eine Prüfstufe davor. Bei uns, ne, wurde der Tipp ja einmal umgesetzt. Da hat das funktioniert. Ne? Also der hat dann diese 800 Euro gespart. Gefühlt waren es ja 5.000, aber faktisch waren es dann 800, die er gespart hat. Immerhin, das ist ja nicht schlecht, ne, so aus einem Move. Aber wenn das mal nicht klappt in Prüfungen, und das kommt auch durchaus vor, weil ich halt zum Beispiel die Fremdüblichkeit nicht darstellen kann, dann schimpfen wir das verdeckte Gewinnausschüttung. Und dann geht der Schuss nämlich komplett nach hinten los. Weil dann habe ich nicht nur gar nichts verdient, sondern dann habe ich auch noch richtig draufgelegt, weil die wird die Besteuerung ungleich höher. Dann wäre es also echt billiger gewesen, sich das Ding einfach als Privatvermögen zu kaufen. Ne? Und das muss man zu Ende erzählt auch sagen, dass an diesem Tipp ein gewisses Risiko dran hängt. Also die Chance, 800 Euro zu kassieren, nicht 5.000, sondern 800. Und das Risiko, dass es, wenn es eine verdeckte Gewinnausschüttung in der Prüfung mal wird, was passieren kann, muss man ganz klar sagen, der Schuss nach hinten losgeht. Und dann ist der Tipp zu Ende erzählt. Und eigentlich ist das jetzt, ne, jetzt habe ich das Pferd doch mal, um in dem schönen Bild zu bleiben, jetzt habe ich es wirklich komplett an die Tränke geführt. Und jetzt kann man dem Mann dann sagen, mache ich oder mache ich nicht? Geht das Risiko ein, ja oder nein?
Ja.
Aber einfach ihn da stehen lassen und sagen, Rolex von Steuer absetzen.
Funktioniert dann nicht.
Da fehlt was.
Ja.
Ist auch nicht so meine Marke, muss ich sagen. Aber das steht ja auf dem anderen.
Steht ja auf Breitling.
Ja, so der Typ Patek Philippe.
Ja. Okay, dann haben wir das einmal umrissen. Das Zweite wäre jetzt, beispielsweise wird da ja auch mit geworben, die Finca von der Steuer abzusetzen. Finde ich auch vom Grundsatz her, da schwingt immer mit, ich kann meine privaten Vergnügungen oder das, was mir privat nutzt, was ich privat gerne mache, kann ich verallgemeinschaften durch Abzug bei den Steuern.
Privatausgaben sozialisieren,
sozusagen. Korrekt, genau. Das ist ja, das, wie soll ich sagen, ob das jetzt in einem ganz gewissen Graubereich mit ausländischen Stiftungen, Gesellschaften geht, da wollen wir uns nicht mit beschäftigen, sondern es geht ja auch so, wie wir das gerade im Moment machen, dass man ja schon einen Teil, wenn man halt eine betriebliche Veranlassung generiert, da reden wir jetzt gleich spezieller oder konkreter drüber, aber dass man schon einen Teil der Aufwendungen von der Steuerbemessung abziehen kann. Ne? Dass man, klar, wenn man mit seiner Familie da privat wegfährt und da nichts Betriebliches macht, dass das nicht geht oder nicht gehen soll, weil ja auch vielleicht eine gewisse Verantwortung auch der Allgemeinheit gegenüber besteht, da sind wir uns einig. Aber ne, lass uns mal das Beispiel jetzt weitermachen. Was ist jetzt mit so einer Finca? Wann habe ich denn die Möglichkeit, auch im Vorhinein, wenn ich dokumentieren kann, das einer Steuer zu unterwerfen und wann nicht?
Und das passt inhaltlich auch perfekt, weil, das kann man im Podcast natürlich nicht sehen, wir sitzen gerade auf der Finca in Mallorca und wir haben hier heute definitiv einen Tag, der von der Steuer absetzbar ist, auch die Finca, weil wir nehmen hier einen betrieblichen Podcast auf, wir haben hier ein Kamerateam, was uns filmt. Das ist keine Freizeit. Also nur weil es hier schön ist, heißt das nicht, dass man das nicht von der Steuer absetzen kann. Also man darf es sich auch schön machen, aber auch da wieder, wie mit diesem Rolex-Tipp, dieses Suggerieren, du kannst das hier komplett abziehen. Also wenn wir hier Samstag, Sonntag, so wie wir das vorhaben, bleiben, machen dann nichts Betriebliches mehr, sondern mieten uns das Bötchen und fahren hier mit unserer Mannschaft. Viele von unserem Team sind auch mit. Die arbeiten hier zum Teil. Manche chillen auch einfach am Pool, genießen die gute Zeit. Den Samstagmorgen, da wird gar keiner arbeiten. Und den Tag von der Steuer abzusetzen, das nennt sich Steuerhinterziehung. Das muss man dann mal gucken, ob man das dann so hart dann auch immer Vollgas kommunizieren muss, aber ne, so gemischter Aufwand, jo, da ist man ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Da einfach zu sagen, du kannst deine Malle-Finca absetzen, auch wieder nicht zu Ende erzählt.
Ja. Und das, was man vielleicht nochmal betonen muss, dieses im Vorhinein auch zu kommunizieren. Ne? Das ist auch wichtig, dass man da auch, denke ich mal, mit dem Berater in Austausch kommt, dass man wirklich sagt, ich habe das und das vor, ich möchte gerne das und das machen. Wie kann ich das so gestalten oder so dokumentieren, dass wir halt auch im Nachhinein den teilweisen Betriebsausgabenabzug hinbekommen und nicht da vielleicht mit vor Tatsachen gestellt werden, die man nicht mehr ändern kann. Ne? Oder wo man vielleicht auch in der Reorganisation des Tages, der Woche, was auch immer, dann irgendwie Lücken hat.
Das kann man auch beraten, so ein Thema.
Genau.
Ne? Wenn der Betriebliche, das kommt aus so einem Urteil, das muss man vielleicht mal sagen.
Ihr gab ein Urteil, ne? War das doch mit dem Flug nach in die USA, glaube ich.
Ich habe gerade dieses Zahnarzturteil, zwei Tage, also ich übertreibe das Beispiel, oder den Fall, den es wirklich so gab, übertreibe ich jetzt ein bisschen, damit es noch besser rüberkommt. Fortbildung des Arztes in St. Moritz, montags morgens, 60 Minuten, auf einer Veranstaltung für Zahnärzte teilgenommen und danach die komplette Woche einfach geil Ski gefahren, abends essen gegangen. Und da ist dann rausgekommen, da ist jetzt nicht die ganze Woche betrieblich, das müssen wir schon irgendwie aufteilen. Ne? Mhm. Und dieses Aufteilen kann man auch ganz gut beraten. Wenn man das nicht berät, geht sowas schon mal öfter schief. Aber wo wir eigentlich drauf hinaus wollen, erzählt es zu Ende die Tipps. Ja, das geht partiell, aber suggeriert nicht, dass man hier 3 Wochen privat nur Spaß macht und das dann legal und ohne Graubereich heißt, immer von der Steuer absetzt, ist es nicht so.
Ja.
Dann ist es zu Ende erzählt.
Gut, Taschenspielertrick 3, IAB, Investitionsabzugsbetrag Ausnutzen von Zinsunterschieden innerhalb der Veranlagungsjahre und beim jetzigen Zinsniveau mit der aktuellen Bundesverfassungsgerichts Rechtsprechung auch den nicht mehr vorhandenen 6%igen Verzinsungssatz, wird das dann noch ein bisschen, ins Lächerliche gezogen, aber vielleicht, dass wir da auch mal anknüpfen. Was ist der IAB? Der Investitionsabzugsbetrag ist ein Betrag, in dem man im Rahmen einer Investition von der Steuer abziehen kann, mittlerweile bis zu 50% des Investitionsbetrages und der mindert auch im Jahr vor der Anschaffung, das ist ganz wichtig, ich glaube 3 Jahre ist es ja insgesamt, die man vorweggreifen kann, mindert der die Steuerbemessung auch tatsächlich vollständig. Aber da gibt es ja noch einen Haken.
Genau, der Trigger wäre jetzt gesetzt, hör mal, du hast dir doch dieses Jahr für 20.000 Euro eine Photovoltaikanlage aufs Dach montiert. Korrekt. So, dann zauber ich jetzt und werde dir 4.000 Euro Steuerersparnis generieren und zwar aus letztem Jahr, 2020, und dann stehe ich als Zauberer da. Ne? Jetzt haben wieder
fehlt der Hut noch. Nein,
genau, das Stöckchen fehlt noch. Ja. Das ist natürlich cool, das kann ja auch absolut Sinn machen. Ne? Also beispielsweise kann das Sinn machen, das Ding heißt ja Investitionsabzugsbetrag, was soll das? Ich kriege einfach vorher, muss ich weniger Steuern zahlen, habe dann quasi die Anzahlung in der Tasche. Das Ding macht ja schon Sinn, ne? Das ist ja wirklich ein Steuerungsparagraf. Man muss den aber zu Ende erzählen. Die 20.000 Euro teure Photovoltaikanlage, die schreibt man über 20 Jahre ab.
Also jedes Jahr 1.000
Euro. Jedes Jahr 1.000 Euro. Wenn ich jetzt diesen Investitionsabzugsbetrag für die in 2021 angeschaffte Anlage in 2020 bilde, was geht, in Höhe von 50%, wären das 10.000 Euro. Also ich kann also 10.000 Euro meinen Gewinn nach unten ziehen, ne, und habe eine deutlich kleinere Besteuerung im Jahr 2020. Ich schreibe dann aber in der Zukunft auch nicht mehr 20.000 ab, sondern nur noch 10.000 Euro. Also ich habe dann nicht irgendwie Steuern weggezaubert oder herbeigezaubert. Ich habe die quasi einfach nur vorgezogen.
Das heißt also, ich habe jedes Jahr dann in Zukunft 500 Euro weniger Abschreibung.
Ja.
Und wenn ich das jetzt mit, du hast ja eben mit 4.000 gesprochen, also 40% Steuersatz von mir aus. Das heißt, ich habe dann in jedem Jahr 200 Euro mehr Steuern, die ich zahlen muss, weil weniger AFA, ne?
Ja. Also könnten wir jetzt noch technischer erklären, weil das ja neben der eigentlich, aber so vom Grunde, also ich schreibe einfach am Anfang en bloc schon die Hälfte der Anlage ab und verliere das AFA-Substrat quasi hinten raus.
Ja, wann also hätte ich nichts gemacht, hätte ich 400 Euro jedes Jahr.
Ja.
Jetzt habe ich den Investitionsabzugsbetrag, habe ich den gebildet, also habe ich nur 200 Euro.
Genau, genau. Wann kann das jetzt Sinn machen? Die Einkommensteuer ist ja nicht linear, also es ist nicht jedes Jahr 20%, jedes Jahr 40%, sondern die steigt ja progressiv. So. Mhm. Wann macht so ein Move mega Sinn? Zum Beispiel, wenn ich sage, im Jahr 2020 hatte ich einfach einen extrem hohen Steuersatz, das ist gut gelaufen. Das heißt, ich ziehe mir diese 10.000 Euro aus dem Beispiel einfach in eine Zeit rein, wo ich voll im Schützensteuersatz unterwegs war. Und ich weiß aber, dass ich in Zukunft, sagen wir mal, in 10 Jahren gehe ich sowieso in Rente, da fällt mein Steuersatz irgendwie auf 15% oder auf 20, ja, dann ist das ein super Move. Ne?
Das heißt, Abschreibungssubstrat mit hohem Steuersatz,
ja.
Verlust des Abschreibungssubstrats, also mehr Ertrag oder Einnahme mit niedrigem Steuersatz.
Dann geht der Trick auf. Ne? Auch wir haben keine Abschreibung hinzugezaubert. Wir haben einfach nur ein steuerliches Wahlrecht ausgeübt, was jetzt in dem Fall, wie gerade genannt, auch total Sinn machen würde, das so auszuüben, ne? Weil das wird dann wirklich Steuern sparen auf die lange Sicht durch den unterschiedlichen Steuersatz in den verschiedenen Jahren. Wenn der Fall umkippt, also wenn ich im Jahr 2020 einen sehr geringen Steuersatz habe und in der Zukunft einen sehr hohen Steuersatz habe, dann geht der Move in die Hose, ja? Weil dann fallen diese 10.000 Euro vorgezogene Abschreibung, sagen wir mal, ich habe da nur 10% Besteuerung, weil es ein schlechtes Jahr war, dann kriege ich aus den 10.000 Euro nur 1.000. Und wenn ich dann alle Jahre, bis das Ding voll abgeschrieben ist, jedes Jahr 200 Euro verschenke, dann bist du nach 5 Jahren, hat es ja Trick schon aufgeholt und ab da lege ich drauf. Und das wieder, ne, Stichwort, erzähl's zu Ende, das muss man rüberbringen. Wenn ich das stehen lasse und sage, ich packe dir 10.000 Euro schon ins Jahr davor zurück, den Trick kannst du nicht, Spaß, 4.000 Euro Steuern, wie geil ist das denn bitte? Dann scheint natürlich die Sonne. Zu Ende erzählt ist er, wie wir es gerade gemacht haben.
Ja.
Und dann kann ja jeder entscheiden. Das ist oft eine gute Sache. Das blind zu machen, kann gefährlich werden.
Aber auch hier immer am besten drüber sprechen. Vielleicht auch sowas wie eine Investitionsdauer oder so eine Investitionsstrategie entwickeln. Vielleicht auch mal zu überlegen, neues AFA-Substrat zu erschaffen, wenn man das vielleicht im Ehegatten überträgt. Also es gibt ja noch Wege dazu.
Definitiv.
Ne? Aber das sind immer Dinge, die sollte man im Vorhinein klären und einmal durchdenken, kann man ja auch relativ leicht durchrechnen.
Genau, hier steht ja auch nicht drüber, lasst den ganzen Mist bleiben, sondern seid kritisch mit dem. Ne? Also achtet darauf, beschäftigt euch damit, aber seid kritisch. So, das ist die Message, die hier rüberkommen muss.
Ja, und jetzt vielleicht so als schönen krönenden Abschluss nochmal den, eigentlich meinen Lieblingstipp, wo ich dem Porsche-Fahrer erzähle, dass er im 911er öfter mal Diesel tanken muss, ne, weil der ist ja günstiger an der Tankstelle.
Klingt ja auch besser.
Genau, wäre so der letzte Tipp, den man oft hört, dass die Ärzte, gerade da wird er oft genannt, öfter mal mit Rückstellungen arbeiten sollen.
Ja, es kommt tatsächlich, ich hatte so ein Paper in der Hand aus einem expliziten Steuercoaching für Ärzte. Ja, und da waren die Tipps eben genannt und dann haben wir uns da ein bisschen drüber amüsiert. Und man muss quasi jetzt so als Hintergrundinfo haben, der Arzt ist eine der besonderen Berufsgruppen, die, wenn er das als Einzelpraxis führt oder als GbR, also wenn er das jetzt nicht als medizinisches Versorgungszentrum GmbH, dann wird das gehen, aber der normale Arzt, so wie wir da auch viele von betreuen, die haben das Privileg, die müssen nie bilanzieren. Die dürfen, egal wie groß sie sind, immer eine Einnahmenüberschussrechnung machen, also quasi eine vereinfachte Form der Gewinnermittlung. Und was in dem Paper drin stand, du bist der Bilanzhengst, das war absolut sensationell, dieser Tipp.
Ja, da stand beispielsweise drin, dass sich Ärzte doch ja, arm rechnen, geht da schlecht, aber zumindest steuertechnisch ärmer rechnen müssten oder könnten, indem sie eine Rückstellung bilden. Beispielsweise eine Rückstellung für Aufbewahrung, eine Rückstellung für Prozesskosten für, was war das, glaube ich, Corona oder sowas. Also
Urlaubsrückstellung
genau, für aufgelaufene Urlaubstage oder Überstunden der Angestellten. Also alles das, wo man die Steuerbemessungsgrundlage im Jahr der Bildung der Rückstellung reduziert. Und ja, das ist halt ein Taschenspielertrick, weil wenn ich natürlich nicht bilanziere, kann ich auch keine Rückstellung bilden. Und wenn ich keine Rückstellung bilde, dann verringere ich halt auch nicht die Bemessungsgrundlage der Steuer.
Darf ich das mal gerade deutlich sagen?
Ja.
Die haben sich dann, also die Hälfte des Papers bestand aus Rückstellungen für eine Berufsgruppe, die keine Rückstellungen bilden kann. Punkt. Ja, und das Schlimmste ist, dass als jemand, der sich mit Steuern jetzt nicht hauptberuflich beschäftigt, das merkt, das kriegt man erstmal so nicht mit. Ne? Also da kommt man ja so nicht. Also wenn der Arzt mir, der könnte mir auch was erzählen, ich würde es natürlich auch nicht merken. Hm. So, aber das war eigentlich so die Krönung, ne? Dass man gesagt hat, cool, habt euch einen halben Tag für richtig viel Geld Sachen angehört, die betreffen euch gar nicht. Hätte auch über das Wetter sprechen können.
Ja, das ist halt ein bisschen traurig. Ne? Muss man wirklich sagen, dass sowas dann auch, oder eigentlich, was heißt traurig, kann sich ja jeder selber aussuchen, ob er da hingeht oder nicht. Aber dass das, dass wir es selber als Berufsgruppe nicht schaffen, ja, das ordentlich seriösen Content an unsere Mandanten zu transportieren und dann doch solche Leute das mit einfachsten und dann halt auch falschen Mitteln machen. Das ist schon schade.
Und was auch immer schlimm ist, die werden ja dann da so angetriggert, also die werden quasi so losgeschickt dann, so wenn ihr jetzt zu eurem Steuerberater geht, dann sage ich euch jetzt schon, der wird das schlecht finden.
Genau, weil er es nicht kann vielleicht.
Und dann sitzen die ja tatsächlich und sagen, das hat er schon gesagt, da wird jetzt hier ein Einwand kommen und so weiter. Und ja, der Einwand kommt einfach, weil du bist mein Mandant. Ne? Ich bin dafür da, dir den Tipp zu Ende zu erzählen. Und wenn der dir schadet, mich verdammt nochmal dafür.
Ja, oder gar nicht anwendbar ist.
Nee, oder gar nicht anwendbar. Noch krasser, dann bin ich dafür da, dir zu sagen, ich bin nicht dein Buhmann, sondern ich bin einfach auf deiner Seite. Und da muss man sich so ein bisschen irgendwie aufeinander zubewegen, dass man sagt, beschäftige dich damit, aber mit einem angemessenen, sei kritisch.
Fingerspitzengefühl.
Dann, genau.
Ja, an die Sache rangehen.
Nicht direkt, nur weil das so tierisch, das ist ja wie so Abnehmtipps. Ne? Das ist ja Steuersparen, scheint ja noch, das triggert mehr als alles andere, gute Sachen mit beschäftigen, aber genau, auch zu Ende denken, die Sachen. Und wenn da einer Nee sagt, sagt er das nicht, weil er ein Spielverderber ist und Reichsbedenkenminister, sondern weil es vielleicht einfach wehtut.
Ja.
Beratung also vielleicht ist individuell, da muss man sagen.
Genau, ich wollte es gerade sagen. Also das sollte man sich mitnehmen. Grundsätzlich diese Coachings oder das, was es gibt, das ist nicht schlecht. Auch dieses wird ja oft mit gepriesen, man bringt euch auf Augenniveau oder auf gleiche Flugbahn zu eurem Steuerberater. Ihr müsst euren Steuerberater coachen. Das finde ich ein bisschen übertrieben. Ich finde es gut, wenn sich Leute auch mit Steuern beschäftigen, damit man mal auch, wie soll ich sagen, das Wording vielleicht teilt und man der Gegenüber auch weiß, über was man spricht. Ich finde es auch gar nicht so schlimm, wenn der Mandant mal aufgeschnappt hat, das gibt es ja auch ganz oft in irgendwelchen Innungszeitungen oder irgendwie vom Handel, was auch immer. Ich hab da was gelesen, da stand das und das, betrifft mich das auch. Ich finde, das ist jetzt kein Kriterium, was den Steuerberater abwertet, sondern vielleicht hat er das auch schon gedacht und hätte es im Gespräch gebracht, was auch immer. Es sollte ja ein gegenseitiges Gespräch sein oder eine fruchtbare Beziehung auch von beiden Seiten. Und deshalb kann man da auch wenn man selber mal sowas gehört hat, das auch mal mit ins Spiel bringen und vielleicht so als Aufforderung oder als Ermunterung, dass man sagt, okay, das heißt ja nicht, dass man sich da nicht übereinkommt oder dass der eine da die ganze Zeit pennt, sondern das heißt, dass man zusammen an der Fortentwicklung und an der am Erfolg des Unternehmens des Mandanten da noch arbeiten kann.
Ich weiß, meine alte Chefin hat immer so einen schönen Spruch, die hat gesagt, es gibt diese Menschen, rat mir, aber rat mir nicht ab. Hm. Also wenn da einer mal abrät, ist das nicht bös gemeint, das ist eigentlich gut gemeint.
Ja.
Und ich glaube, was auch so ein bisschen das Problem in unserem Berufsstand ist, wenn der Mandant auf einmal sich da anfängt mit zu beschäftigen, du sagst gerade, ich finde das gut, ich finde das mega, wenn die anfangen, quasi ihr Steuer-Know-how nach oben zu heben, dann wird das Gespräch immer besser. Ne?
Ja.
Das ist keine Majestätsbeleidigung. So kommt das ja auch von so Kollegen drüber, die sagen, was willst du mir denn jetzt erzählen? Wer ist denn von uns beiden der Steuerberater? Also beschäftigt euch da ruhig mit, macht das, fragt uns, dafür sind wir da. Ne? Oder seid nicht pisst, wenn wir mal sagen, das ist wie hat die Nora früher immer gesagt, das ist eine Scheißhausidee. dann meinen wir das nicht böse, wir meinen das gut.
Im Umkehrschluss muss man vielleicht auch sagen, wir haben uns, also um diese Prüfung zu bestehen, muss man schon einiges leisten und sich lange auch mit Themen beschäftigen. Also man muss jetzt nicht glauben, wenn man so ein Coaching über, keine Ahnung, 20 oder 40 Stunden macht, dass man dann auf Augenhöhe, also im Sinne von, dann weiß ich so viel, wie mein Steuerberater ist. Das wird nicht der Fall sein, muss man aber auch nicht. Ne? Ich schraube ja auch nicht am Auto rum oder ziehe Zähne. Ne? Also von daher, das kann man vielleicht so.
Oder 20 Wochen oder 20 Stunden Coaching und danach mal eine Herz-OP selber probieren. Genau. Das haben die einfach länger gelernt, die anderen.
Ja.
Das ist total schief gegangen, das mache ich nie wieder.
Operation erfolgreich, Patient tot.
Ja, genau. Jetzt übertreibt er aber wirklich.
Ja gut, ich hoffe, das hat euch so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels bereitet und ihr konntet das eine oder andere mal durchdenken, warum manche Leute diese Tipps raushauen, dass man die besser auch mal zu Ende erzählen sollte und warum es immer ratsam ist, euren Steuerberater oder euren Coach an eurer Seite, ich nenne jetzt mal den Businesspartner Steuerberater, zu fragen und ich hoffe, euch hat es gefallen.
Ich fand's super.
Ja.
In dem Sinne.
Bis dann.
Ciao.
Tschüss.